nicht dieser Welt gleichstellen, zur Quelle kommen. Die Übersicht. Ich gehe das Thema biblisch von Anfang an und da lesen wir zunächst die ersten Blätter der Bibel, Schöpfung und Fall, untersuchen dann zweitens Gottes Volk und Welt im übrigen Alten Testament, Gottes Volk und Welt drittens im Neuen Testament und da beschränken wir uns auf das Johannesevangelium im Wesentlichen und den Spruch des Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich, aus dem Römerbrief in seinem Kontext. Wir schauen wenige Konfliktfelder in Vergangenheit und Gegenwart an und wollen in zusammenfassenden Thesen die Weltfremdheit, die Weltüberwindungskraft der Gemeinde und des Christen in den Blick nehmen. Schöpfung und Fall. Die Grundlegung des Themas in der Welt, nicht von der Welt, findet sich schon auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, schied oben und unten Wasser und Trockenes, Tag und Nacht, Licht und Finsternis. Er schuf Pflanzen und Tiere je nach ihrer Art und den Menschen nach seiner eigenen Art, zu seinem göttlichen Ebenbild und nicht zum Ebenbild von irgendetwas Weltlichem. Er schuf den Menschen zum Ebenbild Gottes und nicht zum Ebenbild von irgendetwas weltlich-irdischem. Alles war gut, ja, sehr gut. Gott formte den Mann aus der Erde und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte, und schuf dann aus ihm und für ihn die Frau, von Gott, vom Mann genommen, von Gott und zum Mann gebracht, dann vom Mann benannt und nach dem Mann benannt. Menin Isha von Ish. Als Hilfe ihm den Garten und sich selbst zu bewahren. Sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Eine wunderbare Vielfalt. Das wäre der Prototyp, wie man heute liberal anspricht, die versöhnte Verschiedenheit. Es waren aber Gegensätze, die sich ergänzten. Und nicht die in Reibung gedacht war. Adam und Eva, Mann und Frau, bleiben der Erde, ihrem Kosmos in bester Art und Weise verbunden. Von der Erde und von ihren Früchten lebend, der Mann an die Erde gewiesen, die Frau an den Mann gewiesen, nach Kapitel 2. Doch jetzt in diese gute Verbindung tritt mit dem Sündenfall der große Bruch. Mit der Sünde wird nicht nur unser Verhältnis zu Gott gebrochen. Weil Gott der Schöpfer der Welt ist, wird mit der Sünde auch unser Verhältnis zur Welt beeinträchtigt. Weil Gott der Schöpfer der Welt ist, wird mit der Sünde gegen den Schöpfer auch unser Verhältnis zur Schöpfung beeinträchtigt. Der Mensch will nicht, dass Gott Gott ist, sondern will selbst Gott sein, sich der ganzen Welt bemächtigen. Er will nicht die Welt dankbar von Gott empfangen, sondern und nicht dienen als Gottes Verwaltungschef, sondern er will selber Gott sein. Eben dies versprach die teuflische Schlange. Wenn ihr Gottes Gebot übertretet, werdet ihr alles wissen und damit die ganze Welt beherrschen. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Fortan will der menschliche Charakter nicht mehr bescheiden anerkennen und dankend empfangen, sondern besitzen, überwältigen, ausbeuten. Er will es neu haben, er will es neu machen, größer, prachtvoller, mächtiger und schneller. Sein wie Gott, über die Schöpfung hinauswachsen, also nicht mehr Geschöpf, sondern Schöpfer sein und sich nicht mehr festlegen auf eine Heimat, einen Glauben, einen Ehepartner, eine Familie oder ein Geschlecht. Weil Adam und Eva sündigten, wurde ihr Verhältnis zur Erde aber nicht, wie erhofft, das einer souveränen Beherrschung. Nicht ein Zuwachs an Macht, sondern ein sich Verlieren an die Erde, ein knechtischer Dienst. Aus dem Ebenbild Gottes wird ein Ebenbild der Welt. Der, der sich die Welt unterwerfen wollte, stellt sich ihr gleich, ja wird sogar ihr Knecht. Und das ist die Vorgeschichte unseres Themas. Nicht der Welt gleichstellen. Wer das schafft, der kehrt wieder zurück zum Ebenbild Gottes, anstatt sich der Welt gleichzustellen. In seinem Strafwort sagt Gott zu Adam, die Erde wird dir ihren Ertrag nicht mehr geben, Dornen und Disteln wird der Acker tragen. Im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot essen, denn du bist Erde und wirst wieder zu Erde werden. Zum Anfang musst du zurück, abnehmen musst du als Sünder und Lügner, um in Gott und in der Wahrheit zunehmen zu können. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen, sagte Johannes der Täufer später. Und Gott zu Adam, sterben musst du, um neu geschaffen zu werden. Dann nicht mehr aus Erde, sondern mit einem neuen geistlichen Leib. Und dann aber gleichzeitig die Gnade in diesen Gerichtsworten. Gott sei Dank, die Frau darf hören, es wird noch geboren. Sie wird sogar noch viele Schwangerschaften haben. Nur wird sie diese mit Mühe haben. Adam muss hören, im Schweiß seines Angesichts soll er sein Brot essen, aber zugleich empfängt er die Botschaft, es wird noch gegessen. So geht das Leben weiter. Für beide Geschlechter, sie werden mit ihren Spezifika, mit dem, was ihnen eigentümlich ist, angesprochen. Also, es wird noch gegessen, es wird noch geboren. Der sündhafte Drang, mehr zu beherrschen, mehr zu haben, mehr und anders zu sein als Gottes Ebenbild, dieser Drang richtet sich, wie diese Kapitel der Bibel zeigen, selbst zugrunde. Bei Drogensüchtigen ist das nur besonders offensichtlich und beschleunigt, bei anderen langsamer, aber ebenso sicher. Wir sterben an unsere Sünde, aber das ist auch gut so, damit wir nicht in der Sünde versteinern. Wir sterben der Welt ab, die unsere Sehnsucht nicht befriedigen kann. Es ist ein Gericht, dass wir sterben müssen. Der Tod ist der Sünde Sold, aber auch Gnade, dass wir sterben dürfen. Denn Gott, der gute Hirte, wollte nicht, dass wir als Sünder ewig Sünde aufhäufen und damit das Paradies anfüllen. Deswegen wird der Mensch aus dem Paradies getrieben, dass er seine Hand nicht ausstrecke und esse als Sünder noch vom Baum des Lebens und damit dann ewig lebe. Erst durch Tod und Auferstehung werden wir die komplett erneuerte Menschen und dürfen etwas sein zu Gottes Lob und zur echten Erfüllung unserer Sehnsucht. Die Noah-Geschichte zeigt schließlich, dass der Mensch nicht komplett Ebenbild der Welt werden kann, so sehr er sich auch verfehlt. Er ist bleibend Gottes Ebenbild und bleibt deswegen auch geschützt. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn, 1. Mose 9,6, zum Ebenbild Gottes hat er ihn gemacht. Ergebnis zu diesem ersten Teil, Schöpfung und Fall. Unser ganzes Verhältnis zur Welt ist ein gebrochenes. Nicht nur das Verhältnis zu Mitmenschen, der ja ebenfalls Sünder ist, und zu uns selbst, die wir als Sünder nicht mehr in uns selbst Ruhe finden können, sondern sogar zur guten Erde ist das Verhältnis gebrochen. Weil wir Sünder sind, finden wir in uns selbst keine Ruhe. Weil wir Sünder sind, gibt die Erde ihren Ertrag nur unter Mühe, wird das neue Leben nur mit Schmerzen geboren. In keiner Ekstase finden wir dauerhafte Befriedigung, wie sich Goethes Faust wünschte. Verweile doch Augenblick, du bist so schön. In keinem Land finden wir endgültige Heimat. Jeder Mensch, gerade der Nichtchrist, kennt die Sehnsucht nach dem Größeren, dem unbestimmten Meer und dem Endgültigen, in dem er gerne einkehrt. Der Christ kennt die Sehnsucht auch, aber er weiß, wohin er unterwegs ist. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, schreibt Paulus. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt der Hebräerbrief. Der Bruch zieht sich so durch die ganze Heilsgeschichte. Durch die Sünde wird die schönste Heimat fremd und drängt zur Auswanderung nach dem Irgendwo, wo man sich alles besser erträumt als in der Gegenwart. Migranten sind wir in einer bestimmten Beziehung alle. Zweitens, Gottes Volk und Welt im übrigen Alten Testament. Das Verhältnis des Gottesvolkes zu seiner Umgebung macht die ganze Dramatik der alttestamentlichen Geschichte aus. Schon am Beginn soll Abraham seine Umgebung verlassen und samt Familie in ein Land ziehen, das Gott ihm erst noch zeigen wollte. 1. Mose 12 und folgende. Wo es darum ging, Heiratspartner zu finden, musste für Isaak und Jakob auf die in Mesopotamien verbliebenen Verwandten zurückgegriffen werden. Esau tat es nicht, was viel Herzeleid brachte. Aus wirtschaftlichen Gründen, und die geistlichen Überlegungen mussten hinten angestellt werden, siedelten die frühen Israeliten nach Ägypten über, von Pharao und von den Ägyptern anfangs treu versorgt. Doch mit der Zeit stellten sie sich der Welt gleich, verloren sich an ihre Umgebung. Bevor Israel von den Ägyptern ganz aufgesogen wurde, berief Gott Mose, um Israel zurück und herauszuführen. Aber was sehen wir bei Mose? Der kannte nicht einmal mehr den Namen Gottes. So sehr hat sich Israel verloren an die Ägypter. Und der Name Gottes musste ihm neu offenbart werden, obwohl er schon lange ausgesprochen war. Seit 1. Mose 4 haben die ersten Gläubigen den Namen des Herrn angerufen. 4,26. In jener Zeit begann man, den Namen des Herrn anzurufen. Der Gott Israels zeigte sich in der Herausführung aus Ägypten, in der Wüstenwanderung und am Sinai als der Retter und Hirte seines Volkes, als heilig und gerecht und sagte ihnen, dass er ihr einziger Gott sein wolle und sie sein erwähltes Volk. Sie sollten kein Bündnis mit den Völkern eingehen, in deren Land sie ziehen würden. Sie sollten sich nicht mit ihnen verschwägern. Sie sollten ihre Götzenbilder zerstören. Sie sollten Praktiken wie Vielgötterei, Wahrsagerei, Zauberei, Kinderopfer, Totenkult strikt ablehnen. 5. Mose 7, 5. Mose 18 und viele andere Stellen. Selbst in der Staatsform sollte Israel sich nicht ein Beispiel an den anderen Völkern nehmen, sondern diesen Völkern ein Beispiel geben. Das Königsgesetz in 5. Mose 17, das Mose dem Josua vor dem Einzug ins gelobte Land mitgibt, beziehungsweise ganz Israel mitgibt. Dieses Königsgesetz entwirft das Bild eines radikal anderen Königs als in allen anderen Völkern ringsum. Dieser König sollte nicht viele Frauen haben, also nicht viel politische Macht anhäufen durch Heiratspolitik, sollte nicht viele Rosse haben, also nicht viel Militär ansammeln, und er sollte nicht viel Gold und Silber ansammeln. Also seine wirtschaftliche Macht ist auch eng begrenzt. Was sollte das für ein König sein? Positiv. Ein Schriftgelehrter, der sich eine Abschrift der Tora machen lässt, wie sie den Leviten vorliegt, und täglich darin liest. Und auf diese Weise baut sich seine Autorität auf. Das wäre ein guter König. Und das Bild von diesem König, der täglich in der Schrift liest, wird in den Psalmen, Psalm 1, in Verbindung mit Psalm 2, dann in Erinnerung gerufen. Erst Jesus Christus verwirklicht dieses vollkommene Bild des schriftgelehrten Königs. Als Israel dann zur Zeit Samuels nach einem König verlangte, verwarfen sie das Königsgesetz. Wir wollen sein wie alle Heiden. Wir wollen einen König haben, der vor uns hergeht und Kriege führt. Und dann sagte ihnen Samuel, dann wird das Königsgesetz ein anderes sein. Er wird nämlich eure Söhne nehmen für sein Militär. Er wird eure Töchter nehmen, um die Hofhaltung in Gang zu halten. Er wird Steuern von euch nehmen. Und dann werdet ihr eines Tages schreien über diesen König, den ihr euch erwählt habt. Und dann wird euch der Herr nicht erhören. Israel hätte also mit seiner Staatsform, mit der Art seines Königs Vorbild sein sollen. Aber Israel stellt sich der Welt gleich und erwählt sich einen König, so wie ihn alle Heiden haben. Seinem Nachfolger David sagte Gott zu, dass das Königtum immer in seiner Familie bleiben würde. 2. Samuel 7. In seiner Gnade gibt Gott tatsächlich einen König und das Königtum ist von Anfang an durchsetzt mit der Sünde des Königs, der mehr sein möchte, als ihm von Gott zugedacht ist. Er möchte Ehre von Menschen nehmen. Er möchte zum Beispiel bei Saul von Samuel, also vom Priester und vom Propheten, vor dem Volk geehrt werden, anstatt zu vertrauen, dass der Herr ihm seine Ehre und Identität zumisst. Dem David wird aber zugesagt, dass in seiner Familie das Königtum bleiben würde und dass selbst wenn diese Nachfolger sündigen würden, sie nur mit Menschenruten geschlagen werden, aber das Königtum nicht von seinem Haus weichen würde. Es stellte dann einen Tiefpunkt in der Geschichte Israels dar, als Ahas, der 13. Nachfolger nach David, nicht mehr Gott sich untertan sah, sondern dem assyrischen Herrscher mitteilen ließ: Ich bin dein Sohn und dein Knecht. Anstatt die Gnade Gottes über sich zu hören: Er wird mein Sohn sein, ich werde sein Vater sein. Aus dem Davidbund. Genau umgedreht: Ich bin dein Knecht und dein Sohn, teilt Ahas dem Tiglath-Pileser mit. Und gerade zu dieser Zeit empfing Jesaja den schrecklichen Auftrag, Israel zu verstocken, sodass es auf seinem Weg der Angleichung an die Welt festgehalten wurde, bis es sich an die Welt verlor, beziehungsweise sein Land verlor, König und Tempel verlor und einfach in ein anderes Land gesetzt wurde durch die Babylonen, wenigstens die führende Schicht davon. Vergeblich hatten die Propheten zur Umkehr gerufen. So bleibt am Ende der alttestamentlichen Geschichte die Hoffnung auf Heil durch Israel für alle Völker unerfüllt. Ein Volk, das sich der Welt anpasst, kann gerade seine Aufgabe an der Welt nicht erfüllen. Die Psalmen aber mit ihrem universalen Blick werden weiterhin gebetet. Jauchze dem Herrn alle Welt oder alles, was Odem hat. Lobe den Herrn. Das bleibt die Hoffnung. Versuchen wir auch hier eine kleine Summe des Alten Testaments zu unserem Thema zu ziehen. Zum einen, die Welt bleibt gute Schöpfung Gottes. Und wo das Gottesvolk zur Absonderung von der Welt aufgefordert wird, da ist es das Schöpfungswidrige, was abgelehnt wird. Nicht die Schöpfung selbst. In diesem Sinne also, ja zur Schöpfung Gottes, denn alle Lande sind der Ehre Gottes voll. Jesaja 6,3. Aber nein zu dem, was der Sünder daraus macht. Oder um unsere deutschen Begriffe zu unterscheiden, ja zur Erde, nein zur Welt. Die gleiche Doppelgesichtigkeit begegnet wieder in anderen Bereichen. Wir haben in der Schrift einerseits ein Ja zur Obrigkeit als Institution, ein Ja zur Kompetenz der Obrigkeit, zur Aufgabe der Obrigkeit, Eigentum und Leben zu schützen. Das sind die biblischen Aufgaben der Obrigkeit, aus meiner Sicht. Aber ein klares Nein, wenn sie ihre Kompetenz überschreitet, wie wir in den letzten Jahren verschärft erlebt haben. Wenn sie Gesetze aufrichtet, die die 10 Gebote verletzen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gottes Volk und Welt im Neuen Testament. Wenn wir mit unserer Themenstellung ins Neue Testament schreiten, dann begegnet uns die gleiche Spannung, die Frage nach der Anpassung an die Welt. Gibt es in jedem biblischen Buch. Bei Matthäus sind es etwa die Weisen aus dem Morgenland, die sich dem Herodes nicht anpassen, sondern auf ihrem eigenen Weg in ihr Land zurückkehren. Dann Johannes der Täufer mit seiner radikalen Gerichtsbotschaft. Und natürlich Jesus selbst, der die vom Teufel verliehene Weltherrschaft ablehnt, Matthäus 4, und stattdessen mit der Bergpredigt eine Haltung lehrt, unverbrüchlich auf das Gesetz und die Propheten zu hören, nicht auf menschliche Lehren, Matthäus 5-7, Bergpredigt. Die Zeit reicht uns aber nicht, um durch das ganze Neue Testament hindurchzugehen. Ich konzentriere mich daher auf das Johannesevangelium und den Römerbrief. Zum Johannesprolog. Ich hoffe, Sie haben alle ein wenig im Hinterkopf, wie das Johannesevangelium losgeht. Das Wort Gottes schuf die Welt, die Menschen aber liebten die Finsternis mehr als das Licht. Er, der Logos, war in der Welt, die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Verse 10 und 11. Und in Kapitel 3 heißt es: Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Welt und Menschen werden also hell durch den Logos, Gottes Wort. Ohne Gottes Wort bleiben sie dunkel. So einfach ist das in Johannes Evangelium. Die Welt, griechisch Kosmos, ist also sowohl die von Gott geliebte Erde, ja, so hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an seinen, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Die Welt, Kosmos, ist also sowohl die von Gott geliebte Erde, als auch das Schlachtfeld zwischen Gott und Satan. Der Ort des Ringens zwischen dem Gottesvolk und der Völkerwelt. Der Ort der Bewährung und der Bewahrung des Christen. Im negativen, schöpferwidrigen oder schöpfungswidrigen Sinn hat die Welt nur einen Anschein von Licht. Sie kennt aber das wahre Licht nicht, nämlich den Logos Gottes, das fleischgewordene Schöpfungswort. So ist das Wesen der Welt, wieder hier Welt im negativen Sinne, die Lüge, die Finsternis und der Tod. Und deswegen kann sie es nicht ertragen, dass Jesus das Leben selbst ist. Die Toten dulden den Lebenden nicht unter sich. Die Toten dulden den Lebenden nicht unter sich, so Heinrich Schlier. Juden und Römer werden hier eins in der Gegnerschaft. Jesus muss sterben. Lukas 23, 12 lautet: An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, weil sie sich in der Ablehnung Christi eins wurden. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Das Wesen des Logos ist genau umgekehrt, eben Licht, Wahrheit und Leben. So stellt es das Johannesevangelium gegenüber. Was nun ist unser Wesen? Woher sind wir? Fragt Johannes der Täufer und summiert mit dem einfachen und klaren Gegensatz. Der von oben her kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Nur einer ist von oben. Der menschgewordene Logos. Wir aber sind von unten, von der Erde. Wir müssen abnehmen, damit der, der von oben ist, in uns und durch uns zunehmen kann. Johannes 3,30. Johannes der Täufer. Den Königreichen, die alle von dieser Welt sind, stellt Jesus sein Reich entgegen, von dem er dem Pilatus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wohl aber in dieser Welt, wie Augustin richtig beobachtet hat. Denn das Reich Gottes ist, wie Jesus sagt, durch seine Gegenwart mitten unter euch. Lukas 17. Und für seine Jünger soll das Gleiche gelten wie für ihn. Er betet für sie, dass nicht, dass sie aus der Welt genommen werden, sondern dass sie sich in der Welt bewähren. Nicht, dass sie aus der Welt genommen werden, sondern dass sie sich in der Welt bewähren. Er sendet sie in die Welt, nicht damit sie weltlich werden, sondern damit die Geschöpfe als Gottes Ebenbilder zu dem Gotteslob zurückgeführt werden, für das sie laut dem Psalmen geschaffen wurden. In Johannes 17 heißt es: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in der Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sei in der Wahrheit. Im Prinzip ist alles gesagt zu unserem Thema an dieser Stelle. Wir sind in die Welt gesandt, und das ist nur möglich, indem das Wort Gottes als Heiligungsmittel unter uns ist. Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Dadurch, dass Gottes Geist auf die Jünger kommt, bekommen sie eine neue Identität und werden aus einem Teil der Welt plötzlich ein Gegenüber zur Welt. Das Johannesevangelium stellt uns so genau in die vom Alten Testament eröffnete Spannung und das Ringen hinein. Und die Ablehnung Christi, seine Kreuzigung zeigt, was Welt im negativen Sinne zur Welt macht. Beim Aufeinandertreffen von Welt und Logos zeigt sich aber auch, das hatte ich glaube ich hier notiert, ja, dass die Welt durch Sünde und Tod zur absoluten Finsternis und Grabesstille wurde. Das Verlangen nach dem wahren Brot, nach dem lebendigen Wasser, nach dem Licht des Lebens ist nach wie vor präsent. Als Jesus erschien, gab es eine erhöhte Unruhe des Fragens und Verlangens bis zu den Griechen, die in Johannes 12 herankommen und sagen, wir wollten gerne Jesus sehen. Und er kann ihnen vom wahren Licht, Leben, Brot und Hirten sagen und immer noch voraussetzen, dass sie diese Begriffe auf dem Hintergrund ihrer Alltagserfahrung oder durch ihre Schriftkenntnis einordnen können. Tatsächlich ereignet sich eben dieses Nichtverstehen Jesu. Und im Johannesevangelium sind diese ganzen Nichtverstehensmomente der Grund, warum es zur Kreuzigung am Ende kommt. Gottes Volk und Welt im Neuen Testament. Jetzt dieser zentrale Vers aus dem Römerbrief, Römer 12, 1 bis 2. Ich habe uns hier eine wörtliche Übersetzung der beiden Verse erstellt. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Erbarmungen Gottes hinzugeben eure Leiber als Opfer, lebendig, heilig, Gott wohlgefällig. Das ist euer wortgemäßer Dienst. Und werdet nicht diesem Zeitalter gleichgestaltet, sondern werdet umgestaltet durch Sinneserneuerung, damit ihr prüft, was Gottes Wille ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So, Kapitel 12, die ersten Verse. Kapitel 11 hatte Paulus feierlich abgeschlossen. Von Gott und durch Gott und zu Gott sind alle Dinge, ihm gehört alle Ehre. Auf dieser Grundlage, die ihr Vers 1 mit den Erbarmungen, Plural, Gottes verbindet, setzt er nun zur Ermahnung an. Gott, dem alles gehört, gehört auch ihr mit eurem Leib, mit eurer Zeit, mit eurem Herzen, mit Augen, Ohren, Händen und Füßen. Und da wir dem Schöpfer gehören und zum Ebenbild des Schöpfers und wie im Alten Testament gesehen, nicht zum Ebenbild des Geschöpfes, sondern zum Ebenbild des Schöpfers geschaffen sind, gebührt ihm unser Leib, ob schwach oder stark, reich oder arm, Mann oder Frau. Ihm gehört die Ehre eines Dienstes, der nicht das Irdische zum letzten Maßstab erhebt, sondern der dem Irdischen nur die Ehre gibt oder das Urteil spricht, die ihm zusteht. Der Dienst sei ein logischer Dienst, logikän latreia, hier die blauen Worte. Und das heißt, erstens, was heißt logisch? Erstens, das Reden oder den Ausdruck betreffend oder auch zweitens, die Vernunft oder das Denken betreffend. Die meisten Übersetzungen haben hier vernünftig. Ja, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Auch englische und französische Übersetzungen. Ja, King James Version, reasonable service. Und Louis Hugo, un culte raisonnable. Also, raison ist die Vernunft. Ratio, lateinisch. Also die meisten Übersetzungen haben hier vernünftig. Der Begriff kommt sonst nur noch in 1. Petrus 2 vor, wo auch das Wort Gottes angesprochen ist. Das Wort ist die Milch für die neugeborenen Babys, damit sie wachsen im Glauben und das Ziel erreichen. Die Milch ist das Wort Gottes, wodurch alle, die zum Glauben gekommen sind, genährt werden. Ohne das Wort Gottes stirbt der Glaube wieder ab. Das Wort Gottes ist sozusagen der Baum des Lebens, an dem wir geistlich lebendig bleiben. So, und deswegen ist am besten wohl mit einem wortmäßigen Gottesdienst oder auch wortgemäßen Dienst oder Gottesdienst zu übersetzen. Vers 1 ermahnt Paulus also zu dem vom Wort Gottes vorgegebenen und in ihm bleibenden geistlichen Leben. Das ist in Gottes Sicht logisch, logoshaft. Das heißt, es entspricht der im Kreuz Jesu sichtbaren Barmherzigkeit Gottes. Jesus hat sich als Opfer, als Ganzopfer, Thysia, für uns hingegeben und will uns nun ins Schlepptau nehmen, dass auch wir uns für ihn geben. Nicht als Tote, sondern als lebendige Opfer, in denen das Opfer Jesu an sein Ziel kommt, zum Heil. Das Kreuz Jesu steht also nicht einfach für gratis Bier zu mitnehmen und genießen, sondern zielt wiederum auf unser Opfer. Deswegen kann Paulus in Kolosser 1 auch sagen, ich erstatte mit meinem Leiden, was dem Leiden Christi noch fehlt. Also nicht im katholischen Sinn zu verstehen, eine Wiederholung des Messopfers oder dass das Leiden der Kirche noch irgendwie zusätzlich versöhnende Kraft hätte. Nein, das Opfer, das wir bringen, ist der Dank für das Opfer Christi. Das Opfer Christi zielt auf unser Opfer, Umkehr und Neuwerden. Und das ist nicht nur ein Stück unseres Eigentums, sodass ich eine Spende mache und mich damit freikaufen könnte. Es geht um uns selbst. Nicht ein Tier ist zu töten und abzugeben oder eine Spende, sondern ein lebendiges Opfer. Unser irdischer Leib ist zu übergeben. Und das tun wir, dazu werden wir ermutigt, weil Gott barmherzig ist, durch die Erbarmungen Gottes, weil wir einen barmherzigen Gott haben. Deswegen tun wir es gerne, es ihm zu geben. Deswegen dienen wir diesem König, weil dieser König der gute Hirte ist, auch gerne, weil er ein Barmherziger ist. Eben deswegen bewusst der Plural, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes. Vers 2 bietet das negative Gegenstück dazu. Wer sich Gott hingibt, gehört einfach nicht mehr diesem Zeitalter. Dieser Äon bedeutet so viel wie der jetzige Zeitabschnitt oder wertend gesagt der jetzige Zeitgeist. Ja, Sie sehen auf der rechten Seite, wer es griechisch sieht, Aion, to Aioni tuto. Nicht diesem Äon sollen wir uns anpassen. Das Deutsche hat mit dem Begriff Zeitgeist hier ein ganz passendes Wort, das auch ins Englische übergegangen ist. The Zeitgeist, sagen die in den USA. Der Zeitgeist ist nicht nur ein passiver Trend. Es ist eine aktiv wirkende Macht, liebe Freunde. Wie eine Schneelawine, die im Tal irgendwann zwar sich selbst totläuft, aber eine aktiv wirkende Macht. Paulus spricht in 2. Korinther 4,4 auch vom Gott dieses Zeitalters. Luther übersetzt, Gott dieser Welt. In 1. Korinther 2,8 von den Herrschern dieses Zeitalters. Auch hier übersetzt Luther, den Herrschern dieser Welt. Und in Galater 1, Vers 4, haben wir die gegenwärtige böse Welt. Diese also dürfen Christen sich nicht unterordnen. Sie gehören einer anderen und guten Macht. Diese Zeit, dieser Äon vergeht, der neue Äon kommt, die Ewigkeit. Die Frage ist allerdings, wie der Wechsel möglich werden soll. Wie sind wir in der Lage, uns hinzugeben als vollkommene, Gott wohlgefällige Opfer? Heilig. Wie ist das möglich? Jesus sagt doch, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Der bleibt da drin. Der kann sich nicht selber befreien. Um auszudrücken, diese Unmöglichkeit auszudrücken, benutzt Paulus hier den Imperativ passiv. Das kann man im Deutschen gar nicht so ausdrücken, aber ich habe es hier in der Übersetzung versucht. Werde umgestaltet. Werde nicht dieser Weltzeit gleichgestaltet. Und das können wir nur verstehen, wenn wir das Wort Gottes als aktiv wirkende Macht auffassen. Das Wort Gottes gibt uns also nicht einfach eine Anweisung und ich muss es dann aus eigener Kraft umsetzen. Vielmehr ist es so, dass wir im wortgemäßen Gottesdienst durch Gottes Wort von außen so verändert werden, dass wir dieses Opfer darbringen können, dass wir dann nicht mehr von der Welt, sondern nur noch in der Welt sind. Imperativ passiv. Werde nicht dieser Welt gleichgestaltet. Ist das die einzige Stelle, wo Paulus das verwendet? Nein, es ist nicht die einzige Stelle im Neuen Testament. Auch Petrus hat es in seiner Pfingstpredigt, wo er zur Bekehrung aufrief, verwendet. Werdet errettet von diesem verderblichen Geschlecht. In 2. Korinther 5. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und bitten, werdet versöhnt mit Gott. Wieder Imperativ passiv. Oder in Epheser 5. Werdet erfüllt von Gottes Geist. Wodurch werden wir umgestaltet? Eben dadurch, dass Gott mir den Sinn richtig setzt. Damit meine Vernunft vernehmen kann, mein Herz hören kann, was Gott sagt und prüfen kann, wo das göttliche Reden nur behauptet wird und wo es wirklich da ist. Das leistet der worthafte Gottesdienst. Wenn unser Denken beginnt, den Worten der Schrift gehorsam zu folgen, Wort für Wort, Satz für Satz, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch durch die Schrift zu gehen, dann wird uns der Sinn gesetzt, dann wird uns die Wahrnehmung geschärft, sodass wir dann nicht mehr von der Welt, dem Zeitgeist gleich sind, sondern Anteil bekommen, wie Petrus sagt, an der göttlichen Natur. Verwegenes Wort, Anteil bekommen an der göttlichen Natur. 2. Petrus 1,4. Aber das ist das, was der worthafte, wortgemäße, wortmäßige Gottesdienst leistet. Und dann spricht Paulus hier in Römer 12 vom Prüfen des Guten, Wohlgefälligen und Vollkommenen. Durch dieses Prüfen und dann Erwählen des Guten, Wohlgefälligen und Vollkommenen wird der Schöpfer geehrt. Und bei diesem Prüfen will das Geschöpf nicht mehr den Schöpfer verdrängen, sondern sein dienstbarer Verwalter sein. Und dann dürfen auch die irdischen Dinge zur Freude gebraucht werden. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Wort Gottes und Gebet. Nicht? 1. Timotheus 4, Vers 4. Was nun ist es um das Prüfen? Zwei Zitate dazu. Zum einen Karl Olof Rosenius. Das ist auch der Erfahrung eines jeden Christen gemäß, nämlich, dass, sobald er begnadigt ist, ein Prüfen und Bedenken dessen, was Gott dem Herrn wohlgefällig sein wird, anfängt. Und je mehr er in der Gnade wächst, umso mehr beschäftigt er sich mit diesem Prüfen und Nachdenken. Denn umso wunderbarer beginnt Gott, ihn zu führen. Also der Christ, der zum Glauben gekommen ist, der bekommt automatisch neue Maßstäbe vom Heiligen Geist. Er bekommt die Liebe zu Gottes Wort und wird anhand des Wortes dann immer besser in der Lage sein, zu prüfen, was gut, Gott wohlgefällig, vollkommen ist. Bei unserem 2023er Kongress in Krelingen und Zapelstein haben wir im Gemeindehilfsbund auch ausführlicher über dieses Prüfen nachgedacht. Wir haben das Gesamtthema die Unterscheidung der Geister in den Blick genommen. Ich empfehle Ihnen da sich vielleicht eine CD mit den Vorträgen oder dann im Sommer eine Kongressdokumentation zu kaufen. Das zweite Zitat zu diesem Prüfen von Luther, der von den höheren Graden der geistlichen Gesinnung vermerkt, dass ein Christ zuletzt dahin kommt, den Tod besser als das Leben, die Armut seliger als den Reichtum zu halten und die Schande edler als die Ehre zu halten. Und dann sagt es sogar, ja, die zerknirschende Sünde herrlicher als die eingebildete Frömmigkeit zu achten. Wer könnte denn jeweils zu dieser Gesinnung gelangen, außer in der Schule des Heiligen Geistes, unter fortgesetzter Veränderung und Erneuerung, sowie unter Kreuz und Leiden? Fragezeichen. Soweit mal zur biblischen Grundlegung. Jetzt noch Beispiele für Konfliktfelder in Vergangenheit und Gegenwart. In den 1680er Jahren stritten Pietisten und Lutheraner um den Bau eines Opernhauses in Hamburg. Die weltlichen Vergnügungen, für die das Theater stand, waren für die pietistisch geprägten Pfarrer, die hier mit den Calvinisten an einem Strang zogen, nicht statthaft. Und sie setzten sich dafür ein, dass das Opernhaus nicht gebaut wurde. Das waren unsere geistlichen Väter im Pietismus. Die lutherisch-orthodox geprägten Pfarrer, wundert mich selbst ein bisschen, aber die haben den Bau befürwortet in dieser Zeit. Das Opernhaus wurde gebaut, ist aber 1738 pleite gegangen. Der Vorgang erinnert an die aktuelle Frage, wie der Staat mit der immer stärkeren Szene der Homosexuellen umgehen soll. Paragraph 175 des Strafgesetzbuches stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Der Paragraph galt von 1874 bis immerhin 1994, seit 1973 allerdings nur für Personen unter 18 Jahren. Die Frage ist nun, wie weit Christen das göttliche Recht nicht nur für sich selbst, sondern auch für den weltlichen Bereich einfordern sollen. Das ist die Grundfrage bei dem Opernhaus, wie jetzt hier bei dieser aktuellen Frage. Wie weit sollen Christen das göttliche Recht nicht nur für sich oder ihre Gemeinde, sondern auch für den Bereich der Öffentlichkeit einfordern? Ein bekannter Evangelist schreibt vor kurzem, er sei froh, dass dieser Paragraph 175 nicht mehr gelte. Zitat: Wir Christen sollten nicht mit Hilfe von staatlichen Gesetzen, also durch Androhung und Vollzug von Gewalt und Zwang durchsetzen, was wir durch unsere Verkündigung und Seelsorge auf freiwilligem Wege nicht erreichen. Das hat mich geleitet, als ich in der Abschaffung des Paragraphen 175 StGB und der Veränderung im Ehescheidungsrecht vom Schuldprinzip zum Zerrüttungsprinzip zugestimmt habe. Mich hat überzeugt, immer noch Zitat, was wir Christen nach der Bibel als Sünde bewerten und was Gott verurteilt, muss der Staat nicht strafrechtlich verfolgen. Zitat Ende. Ich sage den Satz nochmal, den letzten. Was wir Christen nach der Bibel als Sünde bewerten und was Gott verurteilt, muss der Staat nicht strafrechtlich verfolgen. Und dann geht es noch, ein Satz hier weiter im Zitat, etwas selbstrelativierend. Tatsache ist allerdings auch, dass durch die Gesetzgebung das Bewusstsein der Menschen geprägt wird. Wenn etwas straffrei ist, muss es doch erlaubt sein, oder? Auch Christen werden davon beeinflusst. Soweit der Evangelist. Was meinen Sie? Sollen wir nach außen lediglich das Evangelium verkünden und die Liebe Gottes predigen? Und das Gesetz Gottes weglassen? Wenn Sie das so sehen, dann frage ich zurück, haben nicht Johannes der Täufer und Jesus selbst mit flammender Gesetzespredigt zur Buße gerufen? Hat nicht Paulus gerade gegenüber der Obrigkeit, Felix und Drusilla, Zitat, von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und vom zukünftigen Gericht geredet? Apostelgeschichte 24. Er hat ihr Erschrecken ausgelöst und er hat sich damit sogar das weitere Predigen ihnen gegenüber verbaut. Aber er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Werden wir nicht in einem gnostischen Martionismus enden, also einer Verwerfung des Alten Testaments, einer Verwerfung des Gesetzes, wenn wir in so gespaltenen Sphären denken? Ich bin total gestolpert über diesen Satz. Was wir Christen nach der Bibel als Sünde bewerten und was Gott verurteilt, muss der Staat nicht strafrechtlich verfolgen. Nach meiner Überzeugung sollten Christen ganz entschieden darauf hinwirken, dass Gesetze für die Gesellschaft erhalten oder erlassen werden, die dem Willen Gottes offensichtlich entsprechen. Soll das Institut der Ehe ganz abgeschafft werden, wie man aus der FDP und von den Linken hört? Soll der Staat sich raushalten, ganz raushalten aus der Ehe? Was wir Christen als Sünde bewerten, muss der Staat nicht strafrechtlich verfolgen? Wo hört das auf? Natürlich dürfen Christen nicht die Einführung solcher Gesetze mit Zwang durchsetzen, sondern müssen die normalen demokratischen Mittel verwenden, also die worthafte Argumentation. Aber wenn diese Gesetze einmal in Kraft stehen, dann sollten sie auch durchgesetzt werden. Und das Versagen des Staates sehen wir gerade etwa beim Lebensrecht der Ungeborenen, bei der Werbung für Abtreibung. Es müssen nach wie vor Mörder und gefährliche Verbrecher aus dem Verkehr gezogen werden. Und hier wird immer wieder mit zweierlei Maß gemessen. Was wir im jetzigen Zeitalter erleben, ist ein Rückzug des Staates aus Bereichen, in denen er nach Gottes Auftrag tätig werden sollte. Und den Einzug des Staates in Bereiche, aus denen er sich heraushalten sollte. Wir haben also zugleich eine schwächer werdende individualistische Bewegung und einen stärkeren kollektivistischen Zug im Staat. Statt dass der Staat auf die Homoszene bremsend einwirkt, fördert er sie heute, lädt gar ihre Vertreter in die Schulen ein und dort unseren Kindern lässt er eine neue Art von Normalität vorspielen. Das natürliche Empfinden und der Schutzraum, den ein Kind vor seiner Pubertät braucht, um ein angemessenes Umgehen mit Nähe und Distanz zu erlernen, wird so immer mehr verletzt. Eine zweite große Themengruppe kreist um die Frage, welche Stellung Christen zur Staatsform ihrer Nation einnehmen sollten. Auch hier blicken wir ein wenig zurück. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges haben die Christen in Deutschland mehrheitlich die Monarchie unterstützt. Den lutherischen Pietisten hat etwa ein Ernst Troeltsch eine unkritische Haltung gegenüber den jeweiligen Herrschern vorgeworfen. Die älteren Pietisten, Spener und Franke, standen grundsätzlich positiv zum Gottesgnadentum der Monarchen und sprachen Christen ein Widerstandsrecht auch dann ab, wenn die Herrscher schon viel Unrecht getan hatten. Das geschah freilich in einer Zeit, wo die Herrscher grundsätzlich auf dem Boden eines christlichen Minimalkonsenses standen und auch für verschiedene Arten von Religiosität, das heißt für Pietisten, Freiheit ließen. Kritik am höfischen Luxusleben wurde durchaus geübt, besonders nach 1789, aber selten wurde das Gottesgnadentum grundsätzlich in Frage gestellt. Nach 1848 wurden Demokratisierungsbestrebungen für die meisten Pietisten zum Anathema und die Monarchie zur gottgewollten Ordnung. Sie suchten damit, die Welt gegen säkulare, verweltlichte Geschichtstheorien zu verteidigen. In Württemberg wurde 1848 und 49 debattiert, ob das Königshaus richtig handle, wenn es in der Titulatur weglässt die Worte von Gottes Gnaden. Wir von Gottes Gnaden, König von Württemberg, so und so. Im Christenboten erschien ein Artikel mit der Überschrift: Warum heißt unser Fürst von Gottes Gnaden König von Württemberg? Als Antwort wurde gegeben, dass der König mit diesem Titel bekenne, dass er sein Königreich von Gott habe, also nicht von sich selbst, nicht von anderen Menschen, nicht von seinem Volk. Und dass er alleine unter ihm, dem Höchsten, dem König aller Könige, dem Herrn, der keinen Herrn mehr hat, stehe. Hier wird noch ganz klar die Verpflichtung des Königs gegenüber seinem Volk zum Ausdruck gebracht, zu regieren nach dem Willen des Höchsten. Es ist damals nicht ein Ausdruck der Unfreiheit des Volkes gewesen, sondern ein Unterpfand der wahren Freiheit, ein Zeugnis, dass Gott mit uns ist. Wird aber diese in Gottes Wort ruhende Grundlage des Rechts weggenommen, dann müssen schwere Gerichte folgen, so dieser Artikel. Denn Gott ist und bleibt Herr und König der Könige und lässt seiner nicht spotten. Der Stuttgarter Prälat war im Januar 1849 gerade heraus der Meinung, Zitat, der Kampf gegen dieses von Gottes Gnaden ist ein Stück aus dem großen Kampf des Heidentums gegen das Christentum. Ein Stück aus dem allgemeinen Entchristlichungswerk, das sich unsere neuen Pantheisten und Atheisten vorgesetzt haben. Das waren unsere geistlichen Väter. Die haben so gedacht. Die Monarchie war geistlich kein Problem, zumindest solange sie sich unter Gott verortet hat. Auch hier, so meine ich, sind die damals formulierten Fragen auch 150 Jahre später durch die moderne Demokratie keineswegs erledigt. Die Frage des Gottesbezugs im Grundgesetz oder die Inschrift am Berliner Schloss bewegt immer noch die Gemüter. Die Präambel des Grundgesetzes beginnt mit dem in Verantwortung vor Gott und den Menschen, ähnlich die Schweizer Bundesverfassung, im Namen Gottes des Allmächtigen. Immer wird die Verankerung des Rechts in Gott statt im Menschen selbst bekundet. Und dafür müssten eigentlich alle Christen einstehen. Leider ist das nicht so. Die Fragen der Staatsform und der Regierungsbildung, über die man sich heute nicht zu diskutieren traut, weil man allzu rasch als Verfassungsfeind angesehen wird, sollten in Zeiten einer immer schwierigeren politischen Verständigung nicht verboten sein. Christen werden hier auch heute nicht immer die gleiche Meinung vertreten. Aber wir sollten da etwas bescheiden auftreten und nicht mit der gleichen Vehemenz das Gegenteil von dem vertreten, was unsere Väter mit Vehemenz vertreten haben. Hier ist zugleich Vorsicht, geschichtliche Rücksicht und auch Mut angezeigt. Die Geschichte nicht wie jener Evangelist den säkularen Kräften zu überlassen. In der Hitlerzeit kam es bekanntlich auch in frommen christlichen Werken, besonders in der Anfangszeit, zu fatalen Fehleinschätzungen. Wichtig erscheint mir, wenn Christen die Freiheitsrechte, die sie heute noch haben, nicht nutzen und nicht biblisch füllen, warum sollte der Staat ihnen diesen Schutz weiterhin gewähren? Hier sind wir. Und wenn Christen sich ohne Not aus diesen Gefäßen zurückziehen, dann wird dieses Vakuum automatisch von anderen gefüllt werden. Derzeit von der Genderbewegung, vom politischen Islam und von sozialistischen Gruppen. Es könnte sein, liebe Freunde, dass der totalitäre Staat naht. Diesem wird es vollkommen egal sein, was in der Bibel steht. Und wenn ihre Vertreter es noch wissen, werden sie am liebsten das Gegenteil tun. Roland Sgerl sprach einmal von der repressiven Toleranz. Der Staat hat sich Toleranz und Akzeptanz auf die Fahnen geschrieben. Ja, er besetzt die biblischen Begriffe Gerechtigkeit, Friede, Freiheit und Liebe und füllt sie neu. Nietzsche hat einmal gesagt, wer die Sprache bestimmt, der hat die Macht. Und deswegen ist der Kampf um die Gendersprache heute so wichtig, weil mit ihr die Gender-Ideologie durchgesetzt werden soll. Diese Neudefinitionen bemänteln und beschönigen zugleich den individuellen Egoismus und den kollektivistischen Übergriff auf Gemeinde und Christsein. Ich kann mich irren, aber ich habe den Eindruck, das ist das, was die Bibel Gesetzlosigkeit und das System des Antichristentums nennt. In den nichtwestlichen Staaten ist dies nicht so direkt der Fall, aber bei uns ist es so. Richard Wurmbrand, der in Rumänien lange im kommunistischen Gefängnis war, berichtete: Ich war entsetzt, als ich 1968 bei den Unruhen in Paris das Geheimnis der siebten Stufe des Satanismus auf einem Plakat an der Universität von Paris entdeckte. Man hatte es auf die Formel gebracht: Es ist verboten, etwas zu verbieten. Die normale Schlussfolgerung ist dieser Satz: Wenn nichts war und alles erlaubt ist. Weltfremd und weltüberwindend. Ein paar zusammenfassende Thesen. Erstens, das Verhältnis des Christen zur Welt muss sowohl vom Dank gegen den Schöpfer als auch von einem kritischen Prüfen dessen gezeichnet sein, was Sünder aus der guten Schöpfung gemacht haben. Zweitens, wer weltüberwindend sein will, kann nicht der Welt gleich sein. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Ein anderer Ursprung ist nötig. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Drittens, wo sich Kirche der Welt gleichstellt, ja nur verstärkt, was die Mehrheit ohnehin sagt, bei Abtreibung, Homosexualität, Umweltschutz, Corona und Krieg, da verliert sie ihre Vollmacht, der Welt gegenüber Salz und Licht zu sein. Ja, hier hört Kirche auf, Kirche zu sein. Und wird zur Hure Babel, die ein schreckliches Gericht erwartet. Viertens, das Opfer der Christen sind sie selbst als lebendige Leiber. Als Nachfolger Christi verlieren wir das Scheinleben, das Leben gemäß dem eigenen Egoismus und gewinnen das wahre Leben aus und in Christus. Fünftens, der Doppeltrend der westlichen Gesellschaften verbindet Individualismus und Kollektivismus. Der persönliche Rahmen wird freier zum Bösen, enger in der Freiheit zur biblischen Meinung. Ausgehöhlt wird die Autorität der Eltern und die Selbstständigkeit der Völker und Nationen. Untergraben wird das gesellschaftliche Grundvertrauen in das Recht und ehrliches Wirtschaften. Begünstigt werden die auf Pump lebenden Staaten und Banken. Sechstens, der gesellschaftliche Vertrauensverlust impliziert einen Verlust an Sicherheit und Frieden, obwohl man, indem man auf den Staat mehr vertraut, mehr Sicherheit erstrebt. Also genau gegenläufig. Siebtens, man versucht den Verlust an Grundvertrauen und Zusammenhalt durch immer mehr Gesetze und immer tiefer eingreifende Gesetze und auch durch zunehmende Bevormundung und Überwachung aufzuwiegen. Achtens, gerade diese Maßnahmen beschleunigen den Verdruss, wie die späte DDR-Geschichte zeigte. Neuntens, die Welt weiß nicht, wie es am besten weitergehen soll. Christen kennen immerhin die Grundsätze. Sie können prüfen, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist. Darum muss unser Zeugnis auch das Bekenntnis zum heilsamen Gesetz Gottes einschließen und nicht nur das Evangelium. Werner Tiede dichtet zum Thema Weltfremd. Wer Christus findet, sich ihm verbündet und ihn verkündet, den hasst die Welt. Wer überwindet, für den verschwindet, was ihn noch bindet an diese Welt. Wer Gott empfindet, vom Geist entzündet, dessen Weg mündet neu in die Welt. Haben Sie besten Dank für die Aufmerksamkeit.